nicht aufräumen. Männer haben auch Gefühle. Hunger zum Beispiel. Oder Durst. Die Olivia, was ist jemand? Aber darum wird es heute nicht gehen. Es wird heute auch um Gefühle gehen. Und zwar Verlangen, Freude und Angst. Und da werden wir uns ein paar positive und ein paar negative Sachen dazu anschauen und auch ein paar kritische Fragen an uns selbst richten. Wir sind in unserer Predigtreihe im 1. Thessalonicher Brief. Ich könnte etwas dazu sagen. Wir haben schon zwei Predigten darüber gehabt. Und das ist erst einmal darum gegangen, Gemeindearbeit, wozu eigentlich? Und die Antwort war, Gemeinde muss missionsfokussiert sein. Das Gemeinde ist dazu, um Licht und Salz zu sein, in der Welt und nach außen gerichtet zu sein. Dann haben wir uns angeschaut, wie das funktioniert und wie das nicht funktioniert. Wir sollen das nicht betrügerisch und verführerisch machen, sondern offen und ehrlich die Wahrheit und Liebe reden. Und dann war letztens ein wichtiger Punkt da, es ist nicht umsonst. Gottes Wort ist nie vergeblich. Und das sagt Paulus im 2. Kapitel, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Und in Jesaja 55 steht, genauso ist dein Wort, es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will, und es führt aus, das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Reich Gottes Arbeit ist nicht umsonst. Und da wollen wir uns heute im 2. Kapitel anschließen. Und uns eben diese drei Gefühle anschauen, was Paulus dazu sagt. Das erste ist Verlangen. Da redet er über Vers 17 drüber. Da steht, wir aber Brüder, nachdem wir eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht nicht den Herzen nach, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zurückkommen. Ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Verlangen, Begierde, das sind nicht Begriffe, die in der Bibel meist sehr negativ verwendet werden. Da geht es meistens um Dinge, die uns nicht zustehen, die wir aber trotzdem wollen, Dinge, die Gott vielleicht verboten, was sie nicht einfach seine Platz in unserem Leben sind, und wo wir trotzdem auf Verlangen dann noch kommen. Ist vielleicht auch immer wieder gut, sich selbst wieder so durchleuchten, wo ist mein Verlangen, meine Hoffnung, meine Sehnsucht. Ist das gut so oder ist das nicht gut so? Jetzt in diesem Fall verwendet Paulus das Wort positiv. Und da hat Paulus also ein bisschen von der Vater-Kind-Beziehung geredet. Und das erzählt sich auch gut, wenn Eltern auf den Kindern Sehnsucht haben, wenn Kinder auf den Eltern Sehnsucht haben, dann ist das eine positive, eine gute Sehnsucht. Das erinnert mich auch ein bisschen an Jesus am Kreuz, der dann ausdrücken hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da spürt man auch diese tiefe Sehnsucht, das erste Mal ist er getrennt von seinem Vater und hat Sehnsucht nach seinem Vater. Also eine positive Sehnsucht. Und Paulus verwendet diesen Begriff nur zweimal positiv. Zum einen drückt er mit aus der Sehnsucht nach dem Herrn und zum anderen der Sehnsucht nach seinen Glaubensgeschwistern, nach der Gemeinde. Und wenn man es genau nimmt, hat man das so cool, das auch in unserem Leitbild zu drehen, wenn man sagen, wir lieben Gott und wir lieben einander, ich könnte sagen, wir haben Sehnsucht nach Gott und wir haben Sehnsucht nacheinander. Und im Philipperbrief schreibt Paulus im 1. Kapitel, denn das Leben heißt für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn ich im Leben bleibe, bedeutet das fruchtbare Arbeit für mich. Und dann weiß ich nicht, was ich leben soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Jesus Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Andererseits ist es wegen euch nötiger, am Leben zu bleiben. Und deswegen ist also eine doppelte Sehnsucht. Einerseits zu seinen Geschwistern und zum anderen die Sehnsucht nach Jesus. Wie wird es praktisch bei dir und bei mir aus? Mit unserer Sehnsucht. Haben wir Verlangen, Sehnsucht nach dem Himmel? Haben wir Sehnsucht nach einander? Ich habe da ein nettes Lied dazu gesehen. In Amerika gibt es ja diese riesengroßen Mammutbäume. Manche sind so groß, dass man da wirklich einen Tunnel durchmachen kann, ein Auto durchfahren kann. Was man nicht sieht, sind diese Wurzeln. Kann man sich vorstellen, riesengroße Wurzeln auch. Und das Witzige ist, dass die Bäume nicht nur jeder für sich seine Wurzeln haben, sondern dass die Wurzeln untereinander miteinander verbunden sind. Also diese Bäume sind unterirdisch wirklich alle miteinander verbunden. Und ich denke, das ist ein schönes Bild für die Gemeinde, dass man oberflächlich vom Sehen her nicht immer zusammen ist, jeder hat so sein eigenes Privatleben, aber dass man doch unterirdisch, innerlich doch miteinander verbunden ist. Und das sagt dem Paulus ja auch nicht, er ist getrennt von ihnen dem Angesicht nach, aber nicht dem Herzen nach. Und es gibt Trennungen, es gibt Hindernisse, es gibt Probleme im Leben, das weiß Paulus auch, vielleicht besser als sonst wer. Und er sagt auch, dass Satan ihn daran gehindert hat, seine Geschwister zu sehen. Er hat es immer wieder versucht und Satan hat ihn immer wieder daran gehindert. Er weiß, dass Satan stark ist, er weiß aber auch, dass Gott stärker ist. Und dann fragt man sich, warum braucht Gott das zu? Diese Trennungen, diese Hindernisse, diese Probleme, die wir haben im Leben. Es gibt sicher viele Gründe. Ein Grund wäre zur eigenen Stärkung. Da steht zum Beispiel im Jakobusbrief im ersten Kapitel. Da schreibt er: Seelsorge ist einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Also Probleme führen dazu, dass man standhaft und stark wird im Glauben. Den Römer aufstellt, dass einer wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Aber es gibt Probleme und wir müssen damit fertig werden. Und Paulus ist da sehr realistisch, was diese Probleme und Hindernisse angeht. Er erwähnt ja nicht gerade die Umstände, was da wirklich war, was ihn da gehindert hat, diese Gemeinde zu besuchen. Aber er sagt, dass das Satan war. Dass dieses Hindernis nicht von Gott gekommen ist, sondern von Satan. Und er klagt das nicht an, dass Gott quasi nicht allmächtig ist, dass er nichts dagegen tut, sondern er sieht das als eine natürliche Selbstverständlichkeit an, dass man solche Probleme hat. Das ist eine geistliche Tatsache. Und der Fürst dieser Welt ist stark und er schöpft alle seine Möglichkeiten aus, wie und wo man uns nur irgendwie stören kann. Paulus ist auch ein geistlicher Realist und er ist kein Schwärmer. Er nimmt diese Tatsachen einfach als gegeben an. Diese Probleme gibt es und damit muss man leben. Und er ruft jetzt alles über alle möglichen Probleme so den Sieg Jesu aus, was man heutzutage auch so hört. Ja, heißt das Problem, dass du den Sieg Jesus darauf ausrufen und dann wird es besser. Das tut Paulus nicht, er sieht das einfach als Realität an. Und der Sieg Jesu, der ist am Kreuz geschehen. Das ist der Sieg über unsere Sünde, der Sieg über den Tod. Oder nicht unbedingt der Sieg über unsere momentanen Problemchen, die wir haben. Und Paulus lässt sich jetzt nicht kopieren oder beirren von diesen Problemen. Er weiß, dass Jesus der Sieger ist. Er braucht es nicht im Alltag ständig wieder neue Beweise dafür, dass Jesus der Sieger ist. Er weiß es. Aber diese Hindernisse sind realistisch und auch wir müssen damit realistisch und verantwortlich und vernünftig umgehen. Und Individualität ist ja heute sehr groß geschrieben und oft vergessen dadurch, dass wir auch füreinander Verantwortung haben. Paulus ist in dieser Verantwortung bewusst. Er kümmert sich um seine Geschwister, er versucht, mit ihnen zusammen zu sein. Und auch wir sollten diese Verantwortung immer wieder füreinander übernehmen. Und wenn es Probleme gibt, wenn Türen in unserem Leben zu sind, kann es verschiedene Ursachen haben und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Es kann sein, dass das wirklich von Gott verschlossen ist diese Tür, das heißt, dass man dann einen anderen Weg gehen muss. Der Form hat alles gemacht. Es kann aber sein, in dem Fall, dass der Satan diese Tür verschlossen hat und dann heißt es nicht resignieren, sondern weitermachen, weiterkämpfen und vielleicht diese Türe eintreten. Das muss man von Fall zu Fall dann immer überlegen. Warum ist diese Tür zu, warum geht es nicht weiter? Möchte Gott, dass ich einen anderen Weg gehe oder möchte einfach, dass ich stärker wäre und stärker gegen diese Tür immer austritt? Das ist auch Drangen, Hoffnung, Sehnsucht. Das ist das erste Gefühl. Dann redet er über Freude. Da gehört dann auch Hoffnung und Ehre und Stolz dazu. Ab Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Krone des Ruhms? Seid nicht auch ihr es vor unserem Herrn Jesus Christus bei seiner Wiederkunft? Ja, ihr seid unsere Ehre, Stolz und Freude. Bekehrung, Glaubenswachstum, Jüngerschaft ist, wenn man so will, ein zweischneidiges Schwert. Das ist doppelt positiv. Zum einen ist es positiv für denjenigen, der sich bekehrt, dass ein gerechtes Gotteskind hat seine Staatsbürgerschaft im Himmel. Das ist dann schön, wenn man sieht, wenn ein Buch auftritt, wenn aus einem kleinen Glaubensbaby irgendwann ein Glaubenserwachsener wird, auf einen Beinen steht, kräftig ist in seinem Glauben und dann vielleicht sogar Vorbild wird für andere. Also es ist für denjenigen was Positives, wenn er sich weiterentwickelt im Glauben. Es ist aber auch positiv für den Glaubensvater, in dem Fall Paulus, und er schreibt, dass es eine Freude, eine Ehre, ein Ruhm ist und dass er stolz drauf ist. Stolz jetzt im positiven Sinn. Meistens sehen wir Stolz ja eher negativ an, stolz auf die eigenen Leistungen, Hochmut, Hochmäßigkeit, der Schadenfreude. Das sind eher so die negativen Auswüchse davon. Aber Paulus verwendet es hier alles positiv. Und selbst wenn man schon mal fragt, warum wir eigentlich anderen von Jesus erzählen, warum wir Gemeindearbeit machen. Damit Menschen nicht verloren gehen, damit sie nicht in der Hölle landen. Oder sind das egoistische Gründe? Damit wir mehr Mitarbeiter haben, dass es unsere eigene Freude ist, wenn der Gemeindebetrieb super funktioniert. Was ist der Grund dafür? Damit wir nicht verloren gehen oder damit wir Freude haben? Mit der eigenen Freude, glaube ich, ist es ein bisschen eine Gratwanderung. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus da einiges darüber. Er schreibt im dritten Kapitel: Wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach der mir verliehenen Gnade Gottes habe ich als weiser Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut auf dieser Grundlage weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ob aber jemand auf dieses Fundament Gold, Silber oder wertvolle Steine verbaut oder nur Holz, Heu und Stroh, das wird der Tag des Gerichts durch das Feuer offenbar machen. Das Werk jedes Einzelnen wird im Feuer auf seine Qualität geprüft. Fällt das, was auf das Fundament gebaut erstand, wird er belohnt. Wer es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, der man aus dem Feuer reißt. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und im zweiten, im 9. Kapitel schreibt er, das alles tue ich für das Evangelium, damit ich selbst an seinen Segnungen Anteil bekomme. Ihr wisst doch, dass von allen Läufern bei einem Wettkampf im Stadion nur einer den Siegeskranz bekommt. Darum lauft so, dass ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer verzichtet auf viele Dinge, nur um einen vergänglichen Siegeskranz zu bekommen. Wir aber werden einen unvergänglichen erhalten. Also die ganze Arbeit, die Mühe, der Schweiß, den man einsteckt, es bringt dann selbst auch was. Aber selbst hier vor dem Siegeskranz, vor dem Stolz, und von dem Lob, den man dann vielleicht immer kriegt, für seine Arbeit. In Matthäus Evangelium 25 steht auch, da erzählt Jesus eine Geschichte, und da steht, da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh ein zur Freude deines Herrn. Also das ist ja groß, oder? Wenn wir mal vor Gott stehen und dann sagt er, du guter und treuer Knecht, du hast gut gearbeitet, du kriegst jetzt eine Belohnung, komm rein, wir feiern, wir essen, das tut gut. Und wenn man weiß, wenn man wirklich gearbeitet und getan und da kriegt man von Gott eine Belohnung, das ist was Schönes. Und das weiß Paulus auch nicht, dass schon ein bisschen ein Eigennutz auch dabei ist. Aber das Vorrangige soll eigentlich doch die Freude am anderen sein, die Entwicklung des anderen, dass andere sich bekehren, dass andere zum Glauben kommen. Und die eigene Freude oder das eigene Not, was man vielleicht übertreffen sollte, eher im Hintergrund stehen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist das so mit der Freude am anderen? Freut es immer so leicht, wenn am anderen was gelingt und wenn man da Früchte aufgehen sieht und dann schaut man die eigene Früchte und denkt so, ja, wäre schön, wenn man wieder lange aufgeht. Ich glaube, ab und zu haben wir so mit der Freude nicht ganz leicht und mit den eigenen Gefühlen nicht ganz leicht und wir fühlen uns nicht immer so, wie wir wissen, dass wir uns eigentlich fühlen sollten. Vielleicht ganz ein kleines Exkurs über menschliche Gefühle und Entscheidungen, die wir so im Leben treffen. Gefühle und Willensentscheidungen sind nicht unbedingt dasselbe. Ich glaube, dass wir das als Christen vielleicht auch nicht so verwechseln. Ich kann keine Freudegefühle für andere erzwingen oder sagen, das muss dir auch freien und es ist wichtig, dass die frei sind und es gibt auch uns und freien, wenn man sich Gott nicht freut. Und ich glaube, dass auch zwar Neid und Missgunst und Eifersucht uns viel näher sind als eine wirkliche herzliche Freude für einen anderen und das Wohlwollen und die Anerkennung für einen anderen. Man weiß es ja bei Kindern, da ist es super zum Beobachten, wenn der eine was kriegt und der andere nicht. Warum kriegt immer der was? Warum kriegt das nicht ich? Ich krieg nie was. Immer wird der andere bevorzugt. Im Augen geht es immer besser wie mir. Ja, der Kinder kennt das Szenario. Und wenn man erwachsen wird, dann sagt man das dann immer so, was man nicht hat, dass es nicht irgendwo tief in uns drinnen doch noch so ist. Dass es groß beim Nachbarn immer grüner ist als bei mir. Dass es beim Außen immer alles schöner ist als bei mir. Aber wenn man das weiß, dass das ja eigentlich so nicht stimmt und dass das Gefühl, das ich habe, eigentlich nicht richtig ist, dann kann man sich auch bewusst dagegen entscheiden, sich bewusst für die Freude am anderen entscheiden. Es gibt da so altes Indianergeschichten. Ein alter Cherokee, der erzählte einst seinem Enkel: Junge, in uns allen tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Einer von ihnen ist böse. Er repräsentiert Zorn, Eifersucht, Gier, Neid, Unehrlichkeit und Stolz. Der andere ist gut. Er steht für Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Demut und Ehrlichkeit. Der Junge dachte darüber nach und fragte dann: Großvater, welcher Wolf gewinnt den Kampf? Der alte Mann antwortete ihm: Der, den du fütterst. Also wir haben, wenn man so will, einen weißen und einen schwarzen Wolf in uns, jeder Mensch. Die Frage ist, welchen Wolf werde ich füttern? Welchen Gedanken gebe ich mir hin? Welche Gefühle lasse ich zu? Welche eher nicht so? Und es wird unter Christen immer wieder sehr stark betont, dass man als Jesu Jünger nichts tun kann. Dass er alles getan hat. Und das schließt auch im Hinblick auf unsere Rettung. Aber ich glaube, dass das gerade oft falsch verstanden wird. Weil im Hinblick auf unser Leben kann ich nicht sagen, ich bin nicht verantwortlich. Ich kann nichts tun. Wer tut das alles? Ich kann als Christ sehr wohl was tun und ich muss was tun. Ich bin für mein Leben verantwortlich, ich bin für meine Entscheidungen verantwortlich. Und niemand sonst. Und ich bin dafür verantwortlich, welchen dieser drei Wölfe ich füttern. Welchen Gedanken, dass ich nachhänge, welche Gefühle, dass ich gut hasse und zulasse in meinem Leben. Dominieren eher Schadenfreude, egoistischer Stolz in meinem Leben oder sage ich mal, ich möchte mich wirklich freuen für den anderen, wenn es dem gut geht. Aber wenn ich vielleicht im Schatten stehe. Diese Entscheidungen kann man treffen und die muss man auch treffen. Ich bin dafür verantwortlich. Ich glaube, dass man unsere Gefühle schwer oder vielleicht auch gar nicht beeinflussen kann. aber wir können entscheiden, wo uns unser Verlangen, unsere Freude und unsere Hoffnung hinzieht, in welche Richtung das gehen soll. Jetzt möchte ich mir vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. Es sind so zwei Beispiele eingeführt dazu. Das eine ist Homosexualität. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Krankheit ist, ob es eine Hormonstörung ist oder sonst was. Da wird heftig drüber gestritten und debattiert. Das wird dann nicht so wichtig sein. Aber wenn jemand solche Gefühle, solche Neigungen in sich hat, dann frage ich mich, kann der wirklich was dafür, was sich alles so aussucht? Diese Gefühle, diese Neigungen, ist er dafür verantwortlich? Ich habe schon gesagt, Gefühle können wir schwer beeinflussen, die kommen und gehen. Sind wir dann dafür verantwortlich für diese Gefühle? Nach der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, lesen, steht da im 20. Kapitel: Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen. Und sah nach ihren Taten, wie sie in den Büchern beschrieben waren. So letztendlich werden wir beurteilt nach unseren Taten, nicht unbedingt nach unseren Gefühlen. Und dafür bin ich verantwortlich für meine Taten. Meine Gefühle kann ich vielleicht nicht so beeinflussen, meine Taten sehr wohl. Ein anderes Beispiel wäre Kleptomanie, also das triebhafte Stehlen. Dass solche Menschen, die, sobald sie irgendwo was sehen, müssen das einstecken. Haben sie in sich drinnen, ist eine Neigung, ja. Aber sie können entscheiden, ob sie das jetzt gut oder schlecht finden. Und wir können uns alle entscheiden, unsere Gefühle, unsere Neigungen, ist das gut oder schlecht. Gebe ich meine Neigungen, meinen Trieben, meinen Gefühlen einfach frei laufen, so, ich bin halt so. Echt gesagt, ich bin jetzt so nicht. Ob und zu schmieren hat irgendwann mal, ist halt so. Oder kann ich sagen, nein, das ist eben auch mein Verhalten. Und ich entscheide bewusst dagegen, für das Gute. Dann ist die Frage, was echt mit da? Wer beurteilt eigentlich, was richtig und was falsch ist? Die Welt, meine Gefühle, die Politiker, das Fernsehen? Oder Gott, durch sein Wort in der Bibel? Jetzt wieder zurück zum Text. Also ich habe überhaupt nicht vergessen. Wir haben einen Auffall vom Polizisten, der schnell war, und er sagt, Herr Polizist, ich bin doch unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Sie haben, wir sind verantwortlich für das, was wir tun, auch unter der Gnade, kann man diese Verantwortung nicht wegstehen und nicht wegschleichen. Zurück jetzt zum Text. Vielleicht haben wir oft wenig Verlangen oder Sehnsucht nach Gemeinschaft. Vielleicht haben wir wenig Freude daran, wenn wir sehen, wenn es dem anderen gut geht, wenn irgendwas gut gelingt. Vielleicht freut uns das nicht wirklich so. Vielleicht haben wir nicht immer so diese Früchte und diese Gefühle in uns. Da kann man zum einen auch um Gefühle bitten. Vielleicht kümmern sie, vielleicht kümmern sie ja nicht. Aber so oder so kann ich entscheiden, für den anderen, für diese Freude, wenn es nicht so empfindet, kann man entscheiden für die Gemeinschaft. Aber wenn es Gott nicht so viel Freude macht. Und das ist irgendwie die Frage, welchen von diesen zwei Wölfen, das ich bittere. Das dritte Gefühl, von dem Paul so redet, die Angst, kennen wir glaube ich auch alle. Das ist dann im dritten Kapitel, Vers 1, da schreibt er: Weil wir uns nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in der Wien zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärkt und euch tröstet in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Also wir nehmen nämlich von euch, bei euch waren, sagt ihr euch voraus, dass ihr Bedrängnisse leiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Darum hielt ich es nicht länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Doch alles umsonst? kann es solche Bedrängnisse und Ängste geben, dass im Endeffekt doch alles umsonst war? Vergebens. Der Angst hat Paulus gehabt scheinbar. Das kann er aushalten. Er hat sich unbedingt erkundigen müssen, ob eh alles gut ist. Er hat Angst gehabt um diese Gemeinde. Der Beirat hat vorher im 9. Kapitel noch geschrieben, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Und dann hat hier dann im 6. Vers dann weiter schreibt er, nun aber da Timotheus von euch zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Also es ist scheinbar doch gut gegangen mit der Gemeinde. Diese Angst war quasi unbegründet. Aber besteht die theoretische Möglichkeit, dass doch alles schief geht, dass doch alles umsonst war. Wir haben vorher schon im 1. Korintherbrief gelesen, im 3. Kapitel, hält das, was auf das Fundament gebaut hat, stand, wieder belohnt. Wenn es verbrennt, wird einen Schaden zu tragen haben. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Also es ist irgendwie doch die Angst, was man aufbaut, was man aufarbeitet, was man einsteckt und arbeitet, dass dann wieder alles niederbrennt und dass nichts bleibt, das Ganze ist nichts gebracht hat. Und ich glaube, da müssen wir realistisch bleiben und nicht schwärmerisch. Wir haben alles realistisch geworden. Und wenn wir so schauen, die Kirchengeschichte von den damaligen Gemeinden, die von denen da in der Bibel berichtet wird, existiert keine mehr. Und auch heutzutage sterben ständig Gemeinden aus. Sie veralten, es kommen keine jungen Leute weit noch, Gemeinden sperren zu. Und wie oft haben wir selbst auch schon erlebt, dass sie bei Pro-Christ-Veranstaltungen oder sonst irgendwo Menschen bekehrt haben. Schnell die Hand auf, ja, ich möchte mit Jesus reden. Leute, die sie dann vielleicht auch taufen umlassen. Und irgendwann sind sie dann wieder weg. Haben kein Interesse mehr, würden aber interessiert sie nicht mehr. Viele haben die Gemeinde verlassen, viele haben den Glauben verlassen. Und das sind Tatsachen. Und das Glaubensleben ist ein Marathon. Es ist kein Sprint. Es geht nicht darum, dass man einen guten Start hinlegt und alles super ist, sondern es geht darum, dass man ins Ziel kommt. Und diese Angst kennt Paulus, und der kennen auch wir. Diese Angst ist einerseits bezogen auf den Prediger, auf den Evangelisten, auf Paulus, wo sie fragt, ob er umsonst gearbeitet hat. Hat das überhaupt irgendwas gebracht? Vergebliche Liebesmühe, ist nichts geblieben. Die Frage ist dann, was ist dann mit dem Siegespreis? Kriegt er einen Siegespreis dafür, dass er sich bemüht hat? Oder sich ausgeschaut hat, oder kriegt er den Siegespreis nur, wenn wirklich Frucht aufgeht. Das ist nicht. Die Angst ist aber bezogen auf den Bekehrten, auf den Menschen, die sich da Jesus bekannt haben und dann auf einmal wieder weg sind. Was sind das für Leute? Haben sie die wirklich bekehrt, oder waren das nur so oberflächliche Mitläufer? Sobald es Schwierigkeiten gibt, sind sie wieder weg. So wie man sie auch im Gleichnis von 4000 Ackerfeld schon kennen, das ist jetzt auch schon mehrmals wieder vorkommen in den Predigten. Ich lese jetzt nochmal vor, Kapitel 4, Markus Evangelium. Der Bauer mit dem Saatgut sieht das Wort. Das, was auf dem Weg gefallen ist, meint Menschen, die Gottes Botschaft hören, aber dann kommt gleich der Satan und nimmt ihnen das gesäte Wort wieder weg. Das, was auf dem felsigen Boden fiel, meint Menschen, die das Wort hören, und es gleich freudig aufnehmen. Doch weil sie unbeständig sind, kann es ihnen keine Wurzeln schlagen. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder ab. Andere Menschen entsprechen der Saat, die unter die Disteln fliegt. Sie haben die Botschaft gehört, doch dann gewinnen die Sorgen ihres Alltags, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden die Oberhand und ersticken das Wort. Es bleibt ohne Frucht. Die Menschen schließlich, die dem guten Boden gleichen, hören die Botschaft, nehmen sie auf und bringen Frucht 30, 60 und 100-fach. Wenn man das letzte Mal nochmal wiederholt, es gibt eben diese vier Bedingungen, damit Frucht aufgehen kann. Es braucht einen fruchtbaren Boden, das sind wir, Und jetzt würde das fragen müssen, was für Ort, Boden bin ich? Bin ich willig, bin ich bereit, um Frucht zu bringen? Dann braucht man Wasser und Sonne, also geistliche Nahrung und Zeit. Und das Ziel unseres Glaubens ist letztendlich ja, dass man verantwortliches Leben, dass man Verantwortung füreinander übernehmen, dass wir Hause einladen und dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Und dann der Punkt ist Paulus einfach realistisch. Er erwartet, dass wir unseren Glauben nicht einfach gepachtet haben, sondern dass unser Glaube auch bewähren muss. Und auch darum auch Verantwortung für andere Menschen, für Glaubensgeschwister, vor allem für Neubekehrte, dass man sie nicht einfach so dahin schwimmen lässt, sondern dass sie auch Unterweisung und Training haben. Und der Missionsauftrag heißt nicht umsonst, lehrt sie zu halten. Nicht lehrt sie, sondern lehrt sie zu halten. Dass sie auch in dem Leben. Und das versuchen wir durch unsere Gottesdienste, durch Bibelkurse, durch Hauskreise, einfach durch unser Gemeindeleben, durch das Netzwerk der Gemeinde, durch die Beziehungen, die untereinander sind. Wollen wir uns stärken und gegenseitig aufbauen und uns vielleicht auch ermahnen, einfach im Glauben weiterzugehen. Johannes schreibt es so schön in seinem ersten Brief: Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Das Entscheidende. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihm treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Angst ist meistens etwas sehr, sehr Negatives, weil wir Angst haben. Angst kann uns lähmen, Angst kann uns wie Schof irgendwo in der Gegend rumlaufen lassen, weg von Gott. Aber Angst kann auch das Positive sein, nicht dann, wenn sie uns immer wieder zurückbleibt zu Gott, in seine Arme und unter seinen schützenden Schirm zu guten Hirten. Deshalb komm zu Jesus und bleib bei Jesus. Komm unter das Kreuz, unter den Schirm des Höchsten und bleib im Haus des Herrn für immer. Und es im Psalm 23 steht: Nur Güte und Gnade werden mir folgen ein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Also bleiben wir in der apostolischen Lehre, in der Gemeinschaft, im Wort Gottes, unter dem Schirm des Höchsten. Wer diejenigen sind, die diesen Schirm wieder verlassen, ist schwer zu sagen, ob sie vielleicht gar nicht wirklich bekehrt waren, das Mitläufer waren oder sonst was. Nur Gott kennt die Herzen wir nicht. Wir müssen das auch gar nicht. Es reicht zu wissen, dass Gott es weiß, dass er uns und dann jeden Menschen kennt und dass er das Ende vom Anfang schon kennt. Unsere Aufgabe ist einfach sicherzustellen, dass wir unter dem Schirm des Höchsten sind und dass wir andere dazu einladen, auch unter den Schirm des Höchsten zu kommen. Nur unter dem Schirm gibt es Sicherheit und nur unter dem Schirm gibt es Frucht. Und darum betont es Johannes immer wieder: Bleibt in dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Bleibt in ihm. Bleibt. Das kommt immer wieder vor. Bleiben wir in der apostolischen Lehre, bleiben wir in der Gemeinschaft, bleiben wir im Heiligen Geist, der uns leitet und führt und sich ans Ziel bringt. Ich möchte jetzt beenden mit Psalm 91. Da steht: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und mein Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Such Schutz unterm Schirm. Dort bist du beschirmt. Du kannst entscheiden, unter seinem Schirm zu sitzen. Und nur dort kann er und wird er dich beschützen. Und du brauchst noch keine Angst haben vor irgendwas, sondern du kannst Freude erleben. Du kannst Sehnsucht und Verlangen erleben nach Gottes Familie und nach Gott. Und du kannst Frucht erleben und dann schön. Also bleib darunter. Amen. Es ist gleich im Anschluss eingeladen zum Brotbrechen. Und diese Einladung gilt allen, die das wissen, die sich entschieden haben, unter dem Schild zu sein, unter dem Blut, unter dem Kreuz. Es gibt auch denen, die vielleicht heute die Entscheidung treffen. Ich möchte mit Jesus leben. Ich möchte unter dem Schirm sein. Ich möchte unter dem Blut, unter dem Kreuz sein. Für all jene, die diese Entscheidung treffen oder getroffen haben, gilt diese Einladung zum Brotbrechen. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du dein Blut vergossen hast, dass du deinen Körper martern und kreuzigen hast für unsere Sünden, für die Vergebung unserer Sünden. Danke, dass das für jeden gilt, der dessen Glauben annimmt. Dass du entscheidest, zu dir zu kommen, seine Sünden zu bekennen, zu lassen und dein Leben mit dir leben möchte. In aller Schwachheit, in allem Unvermögen, Versagen, das immer wieder passiert, dass wir doch, so wie wir sind, unter deinem Schirm sind, unter deiner Gnade. Danke, Herr Jesus, dass du das möglich gemacht hast. Amen.